Herzlich willkommen bei Sportarchiv. Mein Name ist Tim.
Ja, mein Name ist Stefan.
Wir beschäftigen uns heute wieder mit dem Thema Fußball. Das hatten wir ja schon länger nicht mehr.
Ich hoffe, mit unserem Lieblingsverein, Fragezeichen.
Natürlich, wir sprechen heute über Bayern München.
Sehr gut.
Und zwar über die Jahre 87, 88 bis 89, 90. Das sind vor allem auch deshalb für uns besonders interessante Jahre, weil der erste FC Köln da sehr stark war.
Denke an Christoph Daum.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, das legendäre Sportstudio-Duell zwischen Uli Hoeneß und Christoph Daum.
Ich bin sehr gespannt.
Ja, fangen wir mal kurz an. Und wir endeten zuletzt damit, dass Bayern München der Serienmeister war. 3 Jahre hintereinander Meister mit Trainer Udo Lattek. Und der Trainer Udo Lattek, der geht dann nämlich nach Köln und wird dort technischer Direktor.
Er ist unmittelbar danach nach Köln, das wusste ich schon gar nicht mehr. Ach, war das die Zeit mit dem blauen Pullover?
Genau, die kommt jetzt.
Sorry.
Und ganz interessant ist, dass er nebenbei dann ab 88 auch Kolumnist der Sportbild wird. Also interessant, dass so ein Sportdirektor auch dann für die Zeitung schreibt.
Es waren noch andere Zeiten, etwas.
Ja, und eigentlich wollte der Udo Lattek ja gar nicht weg am Anfang. Der hätte gerne so einen hochdotierten Rentenvertrag bekommen. Aber der Uli Hoeneß wollte das nicht. Der hat ihm das verweigert. Und da war der Udo Lattek ziemlich sauer. Und er hat dann geäußert, ich kenne keinen raffgierigeren Menschen als Uli Hoeneß.
Ja, da könnte man jetzt was zu sagen, aber das lassen wir einfach mal so stehen.
Ja, und nach außen hin ist das auch zu der Zeit gar nicht so publik geworden, denn es gab noch einen großen Abschied im Olympiastadion. Man hatte Udo Jürgens eingeladen und der sang Merci, Chérie. Aber für den Udo Lattek war das wohl kaum zu ertragen. Der Klaus Augenthaler, der war ja der Kapitän von Bayern, der gibt ihm noch so halb im Scherz noch so mit auf den Weg. Bis die Kölner mal deine Taktik kapiert haben, werden wir den 15. Meistertitel schon haben. Denn du weißt genau, was wir Bayern brauchen, nämlich wenig Training, Saufen und Rauchen. Man sagt ja immer, dass mit Udo Lattek wäre das ja alles sehr locker gewesen. Aber er hatte halt extrem viel Erfolg.
Auf jeden Fall.
Der Udo Lattek ist dann an dem Abend, wo er verabschiedet wurde, noch in der Harlachinger Einkehr gewesen, hat da ein paar Bierchen getrunken. Und er hat dann noch so orakelt, die Bayern, die werden sich noch wünschen, mit diesem Trümmerhaufen werden die gar nichts mehr gewinnen.
Klingt aber etwas unfair.
Zumindest, sagen wir mal so, zumindest am Anfang war das auch relativer Trümmerhaufen. Und die Bayern hatten ja dann den neuen Trainer Jupp Heynckes. Der hat ja von Wolfgang Wuttke mal den Spitznamen Osram bekommen.
Und warum nochmal?
Ja, weil er, wenn er sich aufregte, immer so rot wurde wie eine Osram-Glühbirne. Ja, und Anfang Juli 87 ändert sich also viel jetzt bei Bayern mit dem neuen Trainer Jupp Heynckes, denn der ist ja völlig anders als der Udo Lattek. Der ist ja jetzt eher so einer, der es alles sehr genau nimmt, nicht so locker ist.
Ja, ein ganz anderer Typ, das stimmt.
Ja, und auch im Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee, da merkt man das direkt. Da wird nämlich schon tagsüber trainiert und auch abends.
Ach.
Und das finden die Spieler erstmal gar nicht so lustig.
Gewöhnungsbedürftig.
Ja, und der Jupp Heynckes, der ist auch über vieles verwundert, nämlich dass dann abends immer so ein deftiges bayerisches Buffet aufgebaut wird mit Leberkäse, Frikadellen, Brezeln.
Sportlernahrung.
Echte Sportlernahrung und natürlich auch immer mit Weißbier. Das ist für ihn doch sehr gewöhnungsbedürftig. Und vor allem dann auch danach wird dann erstmal der Abend auch noch so locker angegangen mit einer Runde Schafskopf, ne? Und dann trinkt man noch das eine oder andere Bier.
Was man halt so macht im Trainingslager, ne?
Ja, so ein bisschen wie der Schlucksee.
Stimmt.
Aber man muss auch sagen, die Mannschaft war auch ziemlich satt nach den 3 Meisterschaften. Da war es jetzt für den Jupp Heynckes echt schwierig, was zu verändern oder mehr aus der Mannschaft rauszukitzeln. Aber der Jupp Heynckes, der wollte jetzt auch mehr so taktisch rangehen. Der Udo Lattek hatte das ja so klassisch gemacht mit Libero und so, hat einfach auf die individuelle Klasse gesetzt und die Tore würden dann schon von alleine fallen. Das Problem war ja jetzt, so diese ganz großen Superstars, die hatten wir ja gar nicht mehr in der Mannschaft, jetzt auch nicht in den 3 Jahren davor. Also so wie Karl-Heinz Rummenigge oder so, die waren ja nicht mehr da.
Leider ja.
Und wir hatten noch Lothar Matthäus und Andreas Brehme. Die liebäugelten eigentlich jetzt schon mit so einem anstehenden Wechsel ins Ausland. Also so begeistert waren die vielleicht auch nicht mehr dabei. Auch im Tor gab es einen Zweikampf. Jean-Marie Pfaff, der war ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen.
Aha.
Und wir hatten Raimund Aumann, der hat ja in den Phasen, wo der Pfaff immer mal wieder verletzt war, ja gut gespielt. Und so gab es dann einen richtig intensiven Zweikampf. Und
stimmt, der Raimund Aumann, der war solide, aber der Pfaff, also nach meiner Erinnerung, er war irgendwie genialer, aber der fiel mir einfach auch besser. Und der Aumann, der wirkte so ein bisschen mittelmäßig. Also
er war auch ein Nationaltorwart, also Ersatztorwart.
Ja, aber viel gespielt hat er nicht, oder?
Nee, naja, nachher hat ja Bodo Ilgner gespielt, da ja. Hatten die anderen keinen Platz. Ja.
Stimmt.
Auf jeden Fall, der Jean-Marie Pfaff, der hat das nicht so locker weggesteckt mit dem Zweikampf. Und da ging es dann oft hitzig zu im Training. Und er hat dem Aumann dann auch mal so eine Watschen verpasst.
Was?
Ja, ja, es hat sich da irgendwie so hochgeschaukelt. Und der Aumann hat dann wohl auch nach außen hin wo erzählt, wäre schon brutal, wie schlecht der Pfaff seit einigen Wochen halten würde.
Sehr kollegial.
Und da war der halt so sauer drüber und dann gab es noch eine Liegestützübung und da hat der Aumann irgendwie gefrotzelt, na, wirst du alt, Jean-Marie? Oh. Ja, und dann gab es eine Backpfeife.
Watschen klingt jetzt harmloser, stimmt.
Ja. Aber man hat das dann irgendwie wieder in den Griff gekriegt, aber auch der Jupp Heynckes, der hat schon gesagt, naja, der Aumann, der ist halt auch gut und es gibt halt einen Zweikampf und der hat jetzt nicht so klar gesagt, der eine ist die Nummer eins. Das war dann für den Pfaff halt nicht ganz so leicht zu verdauen. Ja, in der Abwehr hatten wir noch die Klassiker Norbert Eder, Klaus Augenthaler, Andi Brehme und Hansi Flügler.
Rustikale Abteilung eher, ja.
Ja, vor allem natürlich mit dem Andreas Brehme, der war ja auch offensiv stark.
Stimmt.
Und im Mittelfeld Norbert Nachtwey, Lothar Matthäus, Hansi Dorfner, Hansi Flick, Ludwig Kögel und Armin Eck.
Ja.
Ja.
Ja. Also Norbert Nachtwey war ja einer meiner absoluten Lieblingsspieler, kam ja aus der ehemaligen DDR. Und der hatte schon auch einen sehr strammen Weitschuss und technisch super beschlagener Typ.
Ja, der passt dann gut zum Lothar. Der hat ja auch viele Tore geschossen, ne, dafür, dass er Mittelfeldspieler ist.
Mhm.
Ja, und im Sturm, da hatten wir Michael Rummenigge, Roland Wohlfahrt, Jürgen Wegmann, Lars Lunde und Uwe Ciskale in dem Jahr.
Ja, der Uwe Ciskale kam, glaube ich, aus der zweiten Liga, war da recht erfolgreich, hat bei uns aber kein Land gesehen. Von dem Lars Lunde habe ich mir natürlich wie jedes Jahr von dem ausländischen Sturmeinkauf viel versprochen. Da kam man ja aus der Schweiz, weiß nicht mehr genau von welchem Verein, aber so richtig gezündet hat er dann auch nicht.
Ja, der Uwe Ciskale, der kam ja von Preußen Münster und Wattenscheid 09. Also
ja, ja, der war irgendwie mal unterklassig erfolgreich, aber ja, das war so ein, naja, man hat einfach mal gedacht, probieren wir es mal.
Tatsächlich macht er auch nur ein einziges Spiel für Bayern.
Oh.
Ja, und wechselt dann wieder nach Schalke. Aber Jürgen, die Cobra Wegmann, der war etwas länger bei Bayern.
Hatte Unterhaltungswert zumindest.
Ja, ja, ist ja mit dem Spruch bekannt, ich bin giftiger wie die giftigste Schlange. Ja, und der kam von Rot-Weiß Essen, Dortmund und Schalke, ne, zu Bayern. Und der schlug ganz gut ein, der schießt 13 Tore in der Saison. Also nach Lothar Matthäus mit 17 ist er der Zweitbeste. Ja, aber wie du ja schon gesagt hast, im Grunde lechzten wir ja nach ausländischen Topspielern.
Ja, vergeblich.
Ja, und auch der Uli Hoeneß, der hatte eigentlich viel größere Pläne. Denn gerade nachdem wir ja im Jahr zuvor im Europapokalfinale gegen Porto so bitter verloren haben.
Rabah Madjer, sage ich nur.
Hat er geäußert, mit Sören Lerby, der ja vor der Saison da gegangen war, hätten wir den Pokal geholt.
Ich habe das damals auch so empfunden, damals, dass Sören Lerbys Weggang war echt ein Knick, das war ein Qualitätsverlust, aber.
Ja, und er sparte dann auch nicht an einer gewissen Kritik über Lothar Matthäus. Und deshalb war er eigentlich auf die Idee gekommen, jetzt einen Topstar zu verpflichten, aber weder finanziell klappte das und vor allem die Italiener, die hatten halt viel mehr Geld. Da war es halt generell schwierig zu der Zeit.
Ja, im Grunde war da kein Ankommen gegen.
Aber trotz dieses Umbruches, sagen wir mal, Trainerwechsel und jetzt neue Stürmer, starten wir mit 3 Siegen in die Saison. Dabei ein 6:0 gegen den HSV.
Wow, gut.
Der erste FC Köln ist auch vorne schon dabei. Aber nach und nach zeigt sich, dass vor allem Werder Bremen wieder erstarkt ist, nachdem die ja 2 Jahre zuvor so bitter gegen uns sozusagen das Saisonfinale verloren haben. Michael Kutzop und der Elfmeter.
Aus Bayern-Sicht sehr befriedigend natürlich.
Ja, waren die in der nachfolgenden Saison etwas schwächer, aber jetzt kamen sie wieder. Und der Otto Rehhagel, der prägte ja den Begriff der kontrollierten Offensive und verstärkte nochmal die Abwehr. Und die hatten auch einen Top-Kader, also im Tor Olli Reck und Dieter Budenski, dann Rune Bratzett, Uli Borowska, Gunnar Sauer, Johnny Otten und Thomas Schaaf und Michael Kutzop in der Abwehr.
Ja, auch voll, also wirklich Qualität.
Und auch schon der junge Dieter Eils läuft da rum.
Nee, das hätte ich jetzt natürlich nicht mehr gewusst.
Nee, also klar, 96 ist einem da in Erinnerung mit der Europameisterschaft. Aber auch im Mittelfeld hatten die Mirko Votava, Günther Herrmann, der war ja 90 dann auch bei der WM ohne Einsatz allerdings.
Ja, da gab es ja auch dieses schöne Wort Wasserträger früher.
Ja.
Im Kader.
Dann hatten die noch Norbert Meyer, Thomas Wolter, Benno Möhlmann.
Das war schon auf eine spielerischen Qualität, da war schon einiges bei Werder.
Ja, vor allem auch dann im Sturm. Die hatten Kalle Riedle, Frank Odennewitz, Frank Neubart und Manni Burgsmüller.
Ja, Wahnsinn, ist auch der Manni Burgsmüller immer noch dabei, weil das waren ja vier, jeder von denen traf.
Ja, und der Frank Odennewitz, der wechselt ja später zum 1. FC Köln.
Richtig.
Da sage ich nur, machet Otze.
Ja, die FC-Fans unter euch werden jetzt wissen, was wir meinen, genau.
Ja, der Erich Rutemöller als Trainer. Ja.
Ja, das bleibt für immer.
Aber schon nach einigen Spielen in der Saison merkt dann auch Bayern, oh, so gut läuft es nicht, denn wir verlieren gegen den FC Homburg, der da in der ersten Liga war.
Ach, Manfred Ommer, oder der Geldgeber von denen. Ja, ja, ich erinnere mich dunkel.
Damit reißt die Saison von 25 Spielen ohne Niederlage, also saisonübergreifend.
Mhm.
Und am 12. September treffen die Bayern auf den 1. FC Köln und ihren alten Trainer Udo Lattek, der jetzt da Sportdirektor ist. Und es setzt direkt eine 1:3 Niederlage.
Das war natürlich gleich auch für Uli Hoeneß prestigemäßig ein Tiefschlag.
Ja, und der Augenthaler, der geht auch noch mit der roten Karte vom Platz. Also es läuft so richtig schlecht. Und dann ist man am 8. Spieltag schon 4 Punkte hinter Werder Bremen. Also da sieht man schon, da ist der Abstand schon was größer. Und vor allem der 1. FC Köln spielt dann quasi auch mit um die deutsche Meisterschaft. Obwohl das, was auch ein bisschen überraschend war, weil ja Christoph Daum Trainer wurde.
Den kannte ja keiner.
Und auch Toni Schumacher war ja da mit diesem Anpfiff, da war ja viel Unruhe immer beim FC. Und der Peter Weyand ist da auch noch zurückgetreten und der Arzinger Bolten wurde Präsident. Also da war richtig viel los.
Also die haben damals durchaus dem FC Hollywood schon, wenn es den da schon gegeben hätte, Konkurrenz gemacht.
Das
also
kann man auf jeden Fall so sagen.
Köln in der Lokalpresse, beim Express, da waren immer sehr viele schöne, saftige Artikel zu lesen.
Ja, vor allem, die hatten ja auch einen extrem teuren Kader zu der Zeit dann.
Mhm.
Denn die hatten mit Flemming Paulsen und Jürgen Kohler eingeholt. Bodo Ilgner war der Stammtorwart. Dann hatten die Pierre Littbarski, Thomas Hessler, Paul Steiner, Morten Olsen, Matthias Hönerbach, Toni Woodcock und Thomas Allofs. Also die waren stark besetzt.
Absolut, alle waren irgendwann irgendwie mal Nationalspieler, nur der Matthias Hönerbach glaube ich nicht. Aber das war auch ein solider Bundesligaspieler, schon fast Luxuskader für die damalige Zeit. Die hatten auch die Verpflichtung, irgendwas zu gewinnen.
Ja, und der Uli Hoeneß hat dann erkannt, dass für Bayern reicht das jetzt nicht in der Saison.
Mhm.
Und zu der Zeit muss man sagen, in den 80er Jahren gab es eine sehr lange Wechselperiode. In der Bundesliga und vielen anderen europäischen Ligen war es üblich, dass Wechsel weit über den Saisonbeginn hinaus möglich waren. Oft konnte man noch tief bis in den Herbst hinein, teilweise Oktober oder November, noch Spieler verpflichten und sie dann registrieren. Ne? Die Transferliste, im Gegensatz zu heute, gab es nicht so dieses typische Transferfenster, wo dann Schluss ist sozusagen, wo man gar nichts mehr machen kann.
Ja, schon interessant. Das habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, muss ich sagen. Sehr interessant.
Dadurch hatte der FC Bayern die Chance, noch im November 87 den Waliser Mark Hughes vom FC Barcelona auszuleihen.
Das war schon ein bekannterer Spieler zu der Zeit und ich hatte mir da auch Hoffnungen gemacht.
Ja, die hatte ich
dass
auch.
Dass der den Unterschied vielleicht machen würde.
Ja, man muss sagen, bei Barcelona hatte der lange auf der Bank gesessen und wenig gespielt. Und so richtig hat er bei Bayern ja auch nicht überzeugt. Dementsprechend blieb der quasi auch nur in dieser Saison dann noch. Also da kommen wir dann später nochmal zu. Der geht dann wieder. Er macht 18 Spiele und schießt 6 Tore.
Ist gar nicht mal so verkehrt.
Nö. Und der wechselt dann im Folgejahr halt zu Manchester United.
Ja, da konnte Bayern zu der Zeit überhaupt nicht mithalten. Also vom Renommee und auch von der Bezahlung nicht.
Über dem gibt es dann auch noch so eine lustige Geschichte. Am 11.11.87, also quasi zu seinem ersten Spiel.
Karneval.
Ja, auch. Absolvierte er an einem und demselben Tag ein Länderspiel für Wales, wurde dann nach München eingeflogen und war dann im Kaderspiel gegen Mönchengladbach und wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Das war halt wichtig, dass er für Wales spielt, weil die das entscheidende Spiel gegen Tschechien hatten in der Qualifikation. Und der Uli Hoeneß hatte dann alles vorbereitet, packte ihn quasi direkt mit den Klamotten ins Flugzeug zurück nach München. Er lief dann, machte sich dann erstmal so warm, sozusagen als Drohgebärde, dass jetzt der neue Topstar da wäre. Jetzt
kommt die walisische Rakete.
Ja, genau. Das war ja ein Pokalspiel gegen Mönchengladbach. Und tatsächlich gewinnt Bayern erst nach Verlängerung 3:2. Also es war wirklich ein knappes Spiel. Kurz danach, ab dem 5.12.87 bis 14.02.88, gab es eine Winterpause. Also extrem lange.
Ach, weil wirklich Winter war, oder?
Zu der Zeit war das halt so. Da wurde die Winterpause, eben weil ja dann auch wenig Leute ins Stadion wollten. Ne? Da wollten die Vereine unbedingt, dass der möglichst lange ist.
Ach, da gab es diese ganzen komischen Hallenfußballturniere.
Genau.
Oder?
Da wurden dann auch die ein oder anderen Spieler immer präsentiert schon, die dann, sagen wir mal, in der Winterpause geholt wurden oder so. Aber
da hatte Köln mal irgend so einen Georgier, der da zig Tore schoss im Hallenfußball, aber dann auf dem Platz nicht so erfolgreich.
Ja, und Bayern lag halt zur Winterpause dann halt auch schon 5 Punkte hinter Werder Bremen und dem FC auf Rang 3. Theoretisch waren wir aber noch in allen 3 Wettbewerben dabei.
Ja, war noch in Reichweite, so würde ich mal sagen, ne?
Der Mark Hughes war im Übrigen nicht der eigentliche Wunschkandidat, sondern man hatte den zusätzlich geholt und man wollte noch einen anderen großen Star verpflichten. Und die Idee von Uli Hoeneß war es, Rabah Madja zu verpflichten.
Was ausgerechnet der Typ, der uns im FC Porto im Finale der Landesmeister besiegt hatte und auch für Algerien gegen Deutschland 82 ein Tor geschossen hat.
Genau, er hatte uns die bittere Niederlage zugefügt. Und der Uli Hoeneß hat gedacht, ja, das ist doch einer für Bayern.
Wenn ihn nicht besiegen kann, dann kauft man ihn.
Genau, also so klassische Bayern-Transfers.
Wie ging das aus? Ich habe keine Erinnerung.
Also vorweggenommen, er hat kein Spiel für Bayern gemacht. Aber Ende 87 war klar, der kommt zu Bayern. Und man hatte sich angeblich mit dem Spieler auch schon geeinigt und war dann dran in harten Verhandlungen mit dem FC Porto. Die wollten 3 Millionen D-Mark. Und der Uli Hoeneß war sich so sicher, dass das klappt und hat den Matscher dann schon eingeflogen mit einem Privatjet nach München und hat ihn dann in Lederhosen beim Hallenturnier in der Olympiahalle präsentiert als Neuzugang. Aber dazu kam es dann nicht mehr.
Weil?
Weil der Matscher sich kurz vor der Unterschrift, der offiziellen Unterschrift, der war auch schon am Tegernsee beim Uli Hoeneß, es sich doch nochmal anders überlegt hat.
Nee.
Und der FC Porto behauptete jetzt plötzlich, man habe noch einen bestehenden Vertrag mit dem Matze, der könnte eigentlich gar nicht so einfach gehen. Der Matze hatte behauptet, der Vertrag wäre ausgelaufen. Tatsächlich macht dann Porto auch einen anderen Move, die verleihen den Matze plötzlich nach Valencia, weil sie ja behaupten, sie haben noch einen Vertrag und verleihen ihn einfach.
Ich glaube, der Uli Hoeneß hat, glaube ich, einen Wutanfall gekriegt. Das würde dem auch vollkommen ausgetrickst irgendwie.
Ja, und vor allem weiß man gar nicht, wem man glauben soll. Und das Ganze zieht sich über mehrere Wochen, quasi über die ganze Winterpause.
Peinlich.
Und der FC Valencia kommt dann auch tatsächlich noch mit mehr Gehalt um die Ecke. Und der Matja schwenkt dann um. Und ja, da rastet der Uli Hoeneß jetzt so richtig aus. Der Matja hat sich sozusagen den ewigen Zorn von Uli Hoeneß zugezogen.
Spätestens dann.
Der hat in der Presse gesagt, das ist der größte Gangster aller Zeiten.
Ja, da ist er ja schnell mit.
Der bleibt dann aber auch nur kurze Zeit in Valencia und wechselt dann zu Inter Mailand, scheitert da aber beim Medizintest und muss wieder zurück. Also das ist ein ganz dubioser Typ.
Abenteuerlich, ja wirklich.
Und da können wir im Grunde ja froh sein, dass das nicht geklappt hat.
Ich war auch, glaube ich, damals froh, weil ich mochte den einfach nicht.
Tatsächlich landet der später auch mal im Gefängnis nach der Karriere. Wegen Betrugsgeschichten wird er zu 6 Monaten Haft verurteilt in Algerien.
Auch noch.
Also so ganz ohne war das alles nicht. Ja, also der kommt nicht, wir verpflichten keinen mehr. Und dementsprechend dümpelt jetzt die Saison so vor sich hin und schon am 28. März 88 fällt quasi die Vorentscheidung Titelkampf.
Mhm.
Bayern war eigentlich auf 2 Punkte ran an Bremen, aber die verlieren dann in Bremen 1:3 und auch die liegen dann 4 Punkte vor und im Grunde holen wir das auch nicht mehr auf.
Mhm.
Hinzu kommt noch, dass nach dem Spiel bekannt gegeben wird, dass Lothar Matthäus nach Inter Mailand wechselt.
Wow, das war ja ein Tiefschlag.
Ja, und später zieht dann ja auch noch der Andi Bremen nach, der wechselt ja auch zu Inter Mailand.
Das war ein ganz schöner Adalas.
Ja, und der Uli Hoeneß sagt dann auch, wir konnten einfach nicht mithalten, ne, mit Italien. Die haben einfach so viel Geld, dass da kann man nicht mithalten.
Das war einfach so, stimmt.
Also der Vertrag vom Lothar Matthäus, der war ausgelaufen. Und damals war das ja, selbst wenn der Vertrag auslief, kriegten die Vereine ja eine Ablösesumme. Das war alles noch vor dem Bosman-Urteil.
Richtig, Bosman, ja.
Und deshalb bekam Bayern dann halt noch eine nicht unerhebliche Ablösesumme.
Ja, wenigstens ein bisschen Schmerzensgeld sozusagen, aber es waren schon krasse Verluste auch von der Spielqualität her.
Am Ende der Saison schaffen wir es noch auf den zweiten Platz hinter Bremen. Die werden souverän mit nur 22 Gegentoren Meister.
Stark. Ja, die waren einfach mal dran jetzt.
Ja, auf jeden Fall. Und am Ende hat Bayern aber 83 Tore erzielt, mit Abstand die meisten der Liga. Wobei die drei Stürmer, Michael Rummenigge, Roland Wohlfahrt und Jürgen Wegmann, 34 dazu beisteuern. Also nicht mal die Hälfte.
Ja, das waren halt nicht so die richtigen Kanonen. Ne? Das haben wir ja in der Zeit immer beklagt, dass wir da, wir haben Stürmer, aber es waren jetzt mehr so spielerische Leute, keine echten Goalgetter, also die wirklich permanent treffen.
Am 3. Mai 1988 wird dann endlich aus Otto Rehhagel König Otto. Er hat den Meistertitel, sicher.
Erstmals, endlich.
Mit einem 1-0 bei Eintracht Frankfurt schaffen sie jetzt endlich den Meistercoup. Da haben sie also die Nerven behalten. Nach 1965 das der erste Meistertitel.
Und für Rehhagel war es der, glaube ich, der allererste. Er war noch nie Meister vorher mit irgendeiner Mannschaft.
Und er hat auch den Namen König Otto, weil ihm da bei dieser Feier eine Krone aus Pappmaché aufgesetzt wird und man ihn auf die Schultern durchs Stadion trug.
Ja, der war wahnsinnig beliebt. Schon Willy Lemke, der Manager?
Ja, die haben ja quasi zeitgleich Anfang der 80er Jahre angefangen, nachdem ja der Rudi Assauer weg war. Da kommt der Willy Lemke schon. Also für den war das jetzt auch wichtig, es mal zu schaffen. Ja, also die Saison ein bisschen enttäuschend für Bayern, genauso wie im Pokal. Da schlagen wir in der ersten Runde Rot-Weiß Essen 3-1. Und in der zweiten Runde, da müssen wir sogar ins Wiederholungsspiel gegen Mönchengladbach, weil wir im ersten Spiel 2-2 nach Verlängerung spielen. Und dann gewinnen wir das Rückspiel oder das Wiederholungsspiel 3-2. Und das ist das Spiel, wo der Mark Hughes reinkommt. Dann schlagen wir sogar noch die Klubberer im Achtelfinale, aber im Viertelfinale ist dann Schluss. Wir verlieren 2-1 sangklanglos gegen den HSV.
Ein Jahr ohne Titel, das war da durchaus möglich. Das kennen wir ja fast gar nicht mehr heutzutage.
Ja, wir hätten jetzt natürlich noch die Chance im Europapokal der Landesmeister gehabt. Aber da die Saison sowieso schon nicht so gut lief, haben wir zwar ZSKA Sofia in der ersten Runde besiegt, 4-0 und 1-0. Und dann spielen wir gegen Xamax Neuchâtel.
Schweiz.
Ja, damals waren die ja relativ bekannt.
Die waren eine Zeit lang, also in den 80ern, ganz erfolgreich, ja.
Da haben wir schon das Hinspiel 1-2 verloren, gewinnen dann aber noch zu Hause 2-0. Und treffen dann im Viertelfinale auf Real Madrid.
Boah, sehr früh.
Ja, im Hinspiel im Olympiastadion führt Bayern dann zur Halbzeit 3-0. Unglaublicherweise.
In der Tat, Hammer.
Doch in den letzten 3 Minuten versemmeln wir es und die Madrilenen schießen noch 2 Tore, sodass dann nur 3-2 steht. Und natürlich haben die dann 2 Auswärtstore. Ne? Die Auswärtstorregel galt ja immer noch. Ja, und im Rückspiel ist dann auch nichts zu holen. Da verlieren wir dann 2-0 und Bayern ist raus.
Wobei das gegen Real Madrid, finde ich, kann man verlieren. Ja.
Ja, klar. Also, ne, da hatte man sich auch im Vorjahr diese Schlacht geliefert gegen Real Madrid. Und klar, das war jetzt nicht so schlimm, aber insgesamt war es halt eine schwache Saison. Ne, überall relativ früh raus, die Meisterschaft nicht geholt. Keine gute Saison halt für Bayern.
Ja, und dann gehen noch die beiden Topstars. Ich bin mal gespannt, was Uli Hoeneß dann gemacht hat über die Sommerpause hinweg. Bin sehr gespannt.
Ja, da war ja noch die EM 1988 im eigenen Land.
Ja, die hatte ich ja fast vergessen. Ja, wir waren ja gar nicht mal so schlecht.
Nee, da waren wir eigentlich ziemlich gut und scheiden dann natürlich nur gegen die echt starken Holländer aus. Also das war ja eigentlich auch noch relativ positiv. Da waren auch von Bayern einige dabei. Andi Brehme, Hansi Flügler, Lothar Matthäus und Hansi Dorfner. Klaus Augenthaler überraschenderweise nicht, denn der wurde seit 86 nicht mehr berücksichtigt in der Nationalmannschaft. Der wurde dann erst vom Franz Beckenbauer 89 wieder zurückgeholt.
Reaktiviert als Routinier. Also wir muss auch fairerweise sagen, wir sind gegen den späteren Titelgewinner ausgeschieden.
Ja, die hatten ja wirkliche Stars. Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Marco van Basten und die waren ja da in ihrer Prime sozusagen.
Absolut. Also da kann man schon verlieren. Das war der Jürgen Kohler verlor das Duell gegen den van Basten, ne? Aber sie waren einfach besser.
Ja, dafür waren wir ja 2 Jahre danach reif für den Titel.
Da war was, genau.
Ja, wir sind jetzt in der Saison 88-89 und wie du ja gesagt hast, der Ausverkauf erfolgte. Und dazu muss man nochmal sagen, dass das dadurch vor allem kam, dass die Italiener, die noch ein paar Jahre zuvor ja so eine Sperre für Ausländer verhängt hatten, plötzlich ganz alleine entschieden in Europa, wir lassen einen dritten Ausländer zu. Die Ligen hatten sich eigentlich abgesprochen, dass es nur 2 Ausländer in der Liga geben soll, die spielen können. Und vor allem die Engländer waren jetzt echt sauer, dass die Italiener sich einfach darüber hinweggesetzt haben, über dieses Gentleman's Agreement. Ja, und vor allem für den FC Bayern ist das halt ein Problem, weil jetzt Inter Mailand zuschlägt. Die verpflichten, wie bereits gesagt, Lothar Matthäus und Andreas Brehme. Und es verlassen noch 5 weitere Spieler den FC Bayern. Für den Lothar Matthäus bekommt Bayern allerdings noch eine große Ablöse von 8,4 Millionen. Und immerhin für Andi Brehme noch 2,1 Millionen. Also über 10 Millionen machen wir quasi, das war damals sehr, sehr viel Geld.
Ja.
Deshalb war der Uli Hoeneß auch gar nicht so traurig. Vor allem, weil der Lothar Matthäus auch so ein bisschen das Image hatte, in großen Spielen abzutauchen.
Mhm.
Aber wir verlieren auch Jean-Marie Pfaff zum Lierse SK.
Ja, da habe ich mich mal interessiert, wo der eigentlich herkam, der Verein. Wir hatten ja früher zu Hause die beiden belgischen Fernsehsender, den flämischen und den wallonischen. Und der Lierse SK, das habe ich noch in Erinnerung, der kam aus der Provinz Antwerpen. Also okay. Gelb-Schwarz. War relativ bekannt, aber ja, Provinzverein tatsächlich.
Ja, und dann wechselt auch noch Michael Rummenigge. Recht unfreiwillig. Da gibt es eine lustige Anekdote. Der Michael Rummenigge ist beim Training und plötzlich kommt die Sekretärin vom Hoeneß runter auf den Platz und sagt, hier Michael, komm mal zum Uli ins Büro. Und der Rummenigge geht dann hoch, weiß ja nicht, um was es geht, setzt sich hin.
Mhm.
Der Uli Hoeneß sitzt an seinem Schreibtisch und sagt zu ihm, hör mal zu, wir verkaufen dich. Ich habe schon 2 Vereine für dich. Dortmund,
was?
Hamburg,
nee.
Wo willst du hin?
Ach.
Und der Rummenigge so, ja, Moment mal, ich um was geht's denn jetzt hier? Ja, das wäre beschlossen.
Was? Gar nicht mehr in Erinnerung.
Ja, das wäre eine beschlossene Sache und der Hoeneß würde denken, der HSV wäre besser für den Rummenigge geeignet. Er würde jetzt mal schnell den Felix Magath anrufen, der war ja da Manager, ruft ihn dann an und sagt zu dem Magath, hier, hör mal, der Michael Rummenigge sitzt mir gegenüber, den willst du doch haben. 650.000 und schickt mir mal eine Bürgschaft.
Wie dreist ist denn die Geschichte?
Ja, und der Rummenigge, der ist halt so überrumpelt und sagt, ja, also das will ich alles nicht. Tatsächlich kommt der Wechsel zum HSV nicht zustande, weil Felix Magath dann rausgeschmissen wird. Deshalb kommt auch keine Bürgschaft zum FC Bayern.
Das ist doch nicht wahr, das Ganze.
Und aufgrund des Drucks wechselt der Michael Rummenigge dann nach Dortmund. Und da wird er ja recht erfolgreich.
Ja, daran, ja, das stimmt. Ja, ja. Aber also im Grunde hat der Hoeneß entschieden, der kann gehen.
Ja, der muss weg. Und die Dortmunder, vor allem die Dortmunder Fans, waren gar nicht so begeistert. Denn da gab es sogar eine Demo von 200 Leuten, als der Rummenigge da hinkam den ersten Tag. Also das hat schon ein richtiges Geschmäckle.
Wenn man sagen muss, die Familie Rummenigge, die kommen aus Lippstadt. Es ist im weitesten Sinne ja da irgendwo Westfalen. Also es ist gar nicht mal so weit weg von Dortmund.
Ja, vielleicht hat er sich damit ja dann auch abgefunden. Aber die Art und Weise ist halt bedenklich.
Haarsträubend. Ja, voll der Skandal heute, wenn das rauskäme über irgendwelche Social-Media-Geschichten.
Naja, und dann hatte ich ja gesagt, der Mark Hughes, der wechselt dann, wobei der Uli Hoeneß erst noch die Idee hat, den zu behalten und wollte auch gleich noch Ian Rush verpflichten.
Ja, der Topstar. Also im Nachhinein ist das total der Traum gewesen. Der wäre doch nie im Leben nach München gekommen.
Ja, vor allem der wechselt dann auch lieber zum FC Liverpool.
Genau.
Der war nämlich da bei Juventus Turin. Ja, deshalb ging dann auch der Mark Hughes und Norbert Eder und Uli Beierschmidt hören auch auf. Also insgesamt verliert Bayern 7 Spieler, aber wir verpflichten auch 6 neue.
Ja, dann bin ich ja, erzähl mal, bin sehr, sehr gespannt.
Wir verpflichten jetzt Olaf Thon für 1,7 Millionen von Schalke 04.
Ja, das Riesentalent damals.
Ja. Ja, aber ich weiß, dass wir nicht so begeistert waren von der Idee.
Nee, stimmt.
Und dann kam Stefan Reuter aus Nürnberg für 1,65 Millionen. Der war ja gestandener Spieler.
Fand ich gut. Mhm.
Roland Grahmer auch aus Nürnberg für 1,1 Millionen.
Ja, ja,
ja.
Solide, solide.
Ja. Und dann kommt ein Ausländer, Johnny Ekström aus Empoli, auch für 1 Million.
Da habe ich natürlich auch wieder gedacht, ah, ein Schwede, der in der Serie A gespielt hat, der kann bestimmt was, dachte ich.
Das haben wir auch nur gedacht. Dann wird auch noch ein Erland Jonsson aus Norwegen verpflichtet.
Der kann nicht oft gespielt haben, an die habe ich überhaupt 0 Erinnerung.
Und übrigens auch Matthias Hamann, der Bruder von Didi Hamann.
Ach, Matthias Hamann, ist überhaupt nicht mehr am Schirm, ja.
Ja, man dachte jetzt, man holt so eine Mischung aus Talenten und Routiniers. Und das Ganze war dann auch mit dem Jupp Heynckes abgesprochen. Also der versprach sich was davon. Viele Experten waren allerdings ganz anderer Meinung und haben gesagt, mit dem Kader werden die gar nichts gewinnen. Aber wir werden sehen, so einfach war es nicht. Auf jeden Fall war die Mannschaft wenig glamourös. Jetzt ohne Lothar Matthäus noch.
Durchschnitt das Ganze. Mittelmäßig aus heutiger Sicht, würde ich das spontan sagen.
Wobei ja die ganze Bundesliga da damals sehr viele gute Spieler verloren. Rudi Völler, später den Hässler. Also da gingen ja viele nach Italien. Ne?
Das stimmt. Das war so die also Serie A war ja weit der Bundesliga enteilt.
Ja, ein bisschen wie jetzt die
Premier League.
Premier League. Ja, und in der Saison jetzt wird der Hauptkonkurrent der erste FC Köln mit Christoph Daum. In der letzten Saison hatten die ja schon so einen Top-Kader und die geben dann nur Stefan Engels ab und Toni Woodcock und verpflichten dafür aber Uwe Rahn, Falco Götz und Angie Rudi.
Ja, das war schon wieder drei richtig, richtig gute gestandene Spieler. Uwe Rahn war ein Talent auch zu der Zeit, ein riesen Mittelfeldtalent. Also mehr Mittelfeldsturm, so beides. Ne?
Ja, ich habe das auch in Erinnerung, dass man sich viel von dem versprochen hat.
Und der Angie Rudi war ein richtig toller Techniker.
Ja. Ja, der war ja auch lang beim FC. Also. Ja, nach einem schwachen Start spielt dann Bayern erstmal wieder überzeugend und ab dem fünften Spieltag ist man wieder auf den ersten Platz. Da, wo man hingehört, nach eigener Meinung.
Ja, nach eigener Meinung, stimmt.
Turbulent geht es dann allerdings beim Heimspiel gegen den ersten FC Köln zu. Da war schon Feuer drin, vor allem wegen dem Trainer Christoph Daum. Denn der vergreift sich in dieser Saison das eine oder andere Mal so richtig im Ton, beziehungsweise der ist der Freund der Presse und der wird zum Beispiel vor diesem Spiel gegen Bayern gefragt, ob man jetzt den Olaf Thon, der gut drauf war, in Manndeckung nehmen würde. Die Antwort von Christoph Daum war, ach was, den Thon, den brauchen wir nicht in Manndeckung zu nehmen. Der bläst sich doch nur auf. Der wird völlig überschätzt. Also im Vergleich, so wie sich Trainer ja jetzt äußern, ne, immer alles so, oh, ich will ja nichts Negatives sagen über den Gegner, war das zu der Zeit ganz anders. Aber die Bayern geben die richtige Antwort. Sie gewinnen durch Tore von Jürgen Wegmann und Hansi Flügler 2-0. Und das ist ein knüppelhartes Spiel.
Aber zu null gegen so eine wirklich potente, starke FC-Mannschaft, das war schon...
Ja, auf jeden Fall ein Zeichen. Und im November 1988, wo wir jetzt bei Jürgen Wegmann sind, schießt er ein ganz besonderes Tor. Und zwar im Derby gegen den ersten FC Nürnberg schießt er, so wie Zeugen sagen, das Jahrhundert-Tor. Von Pass von Olaf Thon im Strafraum legt er sich quer in die Luft und lenkt den Ball akrobatisch unter die Latte. Also das wird dann auch Tor des Jahres.
Das war schon sehr spektakulär.
Aber der erste FC Köln, der gibt nicht auf, ganz im Gegenteil, der kommt jetzt immer mehr ins Rollen. Und nach der Niederlage gegen Bayern bleibt der erste FC Köln ohne Niederlage bis zum Rückspiel am 31. Spieltag. Also die rücken Bayern so richtig auf die Pelle.
Das ist auch ein richtig enger Fight.
Zum Beispiel schlagen die den VfB Stuttgart mit 3-0 am 23. Spieltag. Und der Christoph Daum, der sagt dann später, ja, er merkte das, dass die richtig gut dran sind und wollten die Bayern jetzt verunsichern, indem er dann immer mehr in die Presse geht und immer mehr rumstänkert.
Ja, Trash-Talking.
Genau, und vor allem gegen Jupp Heynckes.
Total böse, der arme, harmlose Jupp Heynckes. Also das war da gar nicht gewohnt, so angemacht zu werden.
Nach dem Sieg am 28. Spieltag gegen Werder Bremen, da tönt dann der Daum, wir werden auch das Heimspiel gegen den FC Bayern gewinnen. Wir verlieren überhaupt kein Spiel mehr in dieser Saison und werden Meister.
Naja, erstmal eine laute Ansage machen und gucken, wie die Konkurrenz reagiert.
Ja, und das Gute war ja dann, am 31. Spieltag treffen die ja aufeinander. Und das hatte sich in der Presse jetzt so gesteigert, dass es dann am Wochenende vor dem Spiel im Sportstudio zu dem berühmten Treffen kam, beziehungsweise zu dem Duell zwischen Uli Hoeneß und Christoph Daum. Im Beisein von Udo Lattek und Jupp Heynckes.
Ich erinnere das so, dass der Uli Hoeneß irgendwie den Jupp Heynckes verteidigen wollte gegen diesen frechen Christoph Daum.
Ja, genau so war es. Denn im Vorfeld dieses Gipfeltreffens flogen halt so richtig Giftpfeile zwischen Köln und Bayern so hin und her. Und vor allem ging es halt, wie du sagst, um den Jupp Heynckes. Denn der Christoph Daum hatte so richtig auf den Jupp Heynckes abgesehen. Angeblich, weil der Daumer auf einer Trainertagung vom Jupp Heynckes, der da irgendwas vorgetragen hat, gemaßregelt wurde.
Ach was.
Und der Jupp Heynckes soll irgendwie gesagt haben, der Christoph Daum, der wird bald einen Fallschirm benötigen. So tief wird er fallen.
Oh Gott.
Und das hat er halt öffentlich gesagt. Und der Christoph Daum, der hat das jetzt quasi genutzt, um jetzt in der Presse so richtig um sich zu schlagen. Und man sagt so, der hat noch das niedrige Niveau unterschritten, was so da herrschte zu der Zeit.
Ja, das war schon, ich erinnere mich, das war schon eine Dimension, das war richtig, wurde auch in der Öffentlichkeit das richtig dreist, frech und vorlaut empfunden. Zumindest bei denen, die es mit Jupp Heynckes hielten. Aber hier so in Köln kam das natürlich auch gut an.
Zum Express hat dann gesagt, der Jupp Heynckes, der hat doch ein Phlegma. Nee, dessen Hirnwindungen sind nicht gut durchblutet.
Ja, das war natürlich echt eine Beleidigung im Grunde.
Und die Wetterkarte war interessanter als ein Gespräch mit Jupp Heynckes.
Ja, das war in der Tat ein sehr, sehr tief, unterstes Niveau und konnte der Uli Hoeneß nicht auf dem Jupp Heynckes sitzen lassen.
Er werde auch oft angerufen von Leuten, die wissen wollten, was denn der Unterschied zwischen Jupp Heynckes und einem großen Trainer sei. Also nur so, boah, Spitzen.
Eine nach der anderen. Ja, da hat er sich einiges aufgestaut. Ich glaube, der war, glaube ich, ganz Deutschland ganz, ganz gierig, sich dieses Duell dann im Sportstudio live anzugucken.
Überhaupt, dass es dazu kam. Ich weiß noch, wir haben ja auch wie gebannt darauf gewartet,
ja,
dass das überhaupt passiert, dass die sich da treffen, kurz vor dem Spieltag. Und die saßen sich ja dann auch so gegenüber, der Hoeneß, dem Daum und der Lattek, dem Jupp Heynckes, in so einer Viererrunde.
Das ist im Grunde wie so ein Boxkampf, halt nur mit Worten.
Und das Ganze wird halt die Sternstunde, sagen wir mal, des Sportstudios. Und weil das so interessant ist, werden wir jetzt mal ein kurzes Stück einfügen.
Oh, sehr gut.
So. Das Ganze beginnt damit, dass der Moderator Bernd Heller mit so einer Frage anfängt an den Christoph Daum, schon ein bisschen provozierend, ob er denn schon ein Flugticket zur Meisterfeier nach München gekauft hätte. Darauf antwortet dann der Christoph Daum, ja, für Uli Hoeneß, damit er nach Köln kommen kann. Da lächelt der Uli Hoeneß noch milde und legt dann los. Der hat sich so eine ganze Mappe zusammengeklaubt mit allem, was der Christoph Daum angeblich gesagt hat. Hat er so einen richtigen Aktenordner dabei. Interessanterweise hat er auch von einigen Journalisten eidesstattliche Versicherungen dabei.
Dass er es wirklich gesagt hat?
Genau.
Oh meine Güte.
Und dann legt der Uli Hoeneß halt mit dem Satz los. Du hast über Jupp Heynckes gesagt.
Könnt ihr auch Werbung für Schlaftabletten machen?
Richtig.
Du hast über ihn gesagt, wenn einer so dünnhäutig ist, hat er hier nichts zu suchen. Die Wetterkarte ist interessanter als ein Gespräch mit Jupp Heynckes.
Richtig.
Ist alles okay. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Nach dem Sieg über Inter Mailand ging es ihm mal für ein paar Stunden besser. Da war eine Hirnwindung mehr durchblutet. Im Grunde genommen ist er völlig kaputt.
Schön, dass du dich so vorbereiten musst, denn ohne die Vorbereitung würdest du wahrscheinlich gar nicht in die Runde kommen.
Ich kann nur das halten, was gesagt wurde. Gut, er soll Gelegenheit haben, dazu Stellung zu nehmen.
Das ist leider der Punkt. Das ist von mir jetzt nur im Prinzip eine Masche, um irgendwie ein bisschen zu versuchen, mich von meinem Weg abzubringen.
Nein.
Aber kann ich dir auch garantieren, das schaffst auch du nicht.
Ich werde das auch gar nicht versuchen, weil am nächsten Donnerstag ist dein Weg zu Ende.
Das Interessante ist, dass Jupp Heynckes wie so ein Bedröppelter dabei sitzt.
Ja, der hat, glaube ich, nicht viel gesagt.
Nee, oder? Und der Udo Lattek war immer so ein bisschen so vermittelnd und so halb gegen den Uli Hoeneß, aber die kannten sich ja natürlich, waren ja irgendwie.
Ja, der war ja total, so ein bisschen Beißhemmung wahrscheinlich gehabt, die kannten sich das viel zu lange.
Der Jupp Heynckes sagt dann nur, ja, wie er mich unterhalb der Gürtellinie attackiert hat, das ist nicht zu akzeptieren, das werde ich auch nicht vergessen. Gejohle bricht dann im Sportstudio auf, als der Daum dann anmerkt. Interessant wäre, dass nur der FC Bayern ja festlegt, wie hoch die Gürtellinie sei.
Das ist zweierlei Maßmessen, das ist schon ganz spannend, weil der Uli Hoeneß, also gibt ja auch immer Attacke gegen andere, aber einstecken können sie nicht so ungefähr.
Und der sagt dann auch zum Uli Hoeneß, du versuchst doch selber alles. Du willst mich nur von meinem Weg abbringen.
Ach, da an den Satz erinnere ich mich noch. Ja.
Ich fand auch richtig geil, wie der Uli Hoeneß dann zu dem Daum sagt. Und am Donnerstag ist dein Weg zu Ende.
Stimmt, war das nicht eine Live-Übertragung?
Genau, das war nämlich dann an einem Donnerstagabend.
Da waren wir ja total aufgekratzt und dachten so, jetzt zeigen wir es den Köln.
Ja, und das hat der FC Bayern auch tatsächlich. Wir gewinnen 3-1.
Ja, das Spiel war überhaupt nicht so giftig, oder? Das war eigentlich schnell für Bayern entschieden. So
ja, vor allem durch Roland Wohlfahrt. Der macht da die entscheidenden Tore.
Ja.
Der hatte 11 Spiele lang nicht getroffen und schießt alle 3 Treffer.
Stimmt, alle 3 Tore. Da habe ich noch gedacht, meine Gott, Roland Wohlfahrt, das schafft er ja nie wieder. Aber in dem Spiel?
Der ewige Roland Wohlfahrt, ja. Jedes Mal wird ein neuer gekauft und am Ende schießt er die Tore.
Ja, der war einfach solide und wir wollten immer Topstars, aber der hat immer so seine, weiß ich nicht, 13, 14, 15 Tore gemacht oder 17.
Und nach dem Abpfiff, dann springt der Jupp Heynckes auf und rennt und umarmt seinen Co-Trainer Egon Kaudes, als hätten wir da schon die Meisterschaft gewonnen.
Naja, war eine riesen Genugtuung natürlich für den auch, den Daum und den FC geschlagen zu haben. Nach dem Vorlauf da im Sportstudio.
Ja, der Christoph Daum bleibt ja dann auch nur noch bis 1990 im Amt. Da kommt zu einem ganz spektakulären Rauswurf während der Fußball-WM in Italien. Aber das machen wir an einer anderen Stelle.
Ja, wilde Zeiten. Okay.
Ja, also Bayern wird deutscher Meister durch diesen Sieg quasi gegen den ersten FC Köln.
War quasi ein Endspiel.
Und ich kann mich auch so erinnern, allein in der Schule, wie viel da los war, ne? Allein, wenn man, die wussten, dass ich Bayern-Fan bin, ne? Dieses, ey, wir ziehen euch die Lederhosen
die
aus. Und das war wirklich toll. Also auch im Verein dann, ne? Die Bayern-Fans waren in Köln, da ging es so richtig zur Sache.
Das war wirklich, in dieser Woche bis zu dem Donnerstag, das war wirklich wild.
Ja, also immerhin, den Meistertitel haben wir schon mal. Aber im Pokal, da wird's wieder nix. Wir gewinnen die erste Runde gegen Blau-Weiß Berlin mit einem 11:2. Dann schlagen wir TuS Heusdorf 4:0 und scheiden aber schon im Achtelfinale aus gegen Karlsruher SC mit einem 4:3. Also wieder eine Pleite ziemlich früh im Pokal.
Ich dachte dazu gar nichts mehr.
UEFA Cup, da haben wir gespielt. Da waren wir gar nicht so schlecht. Erste Runde, Legia Warschau. 3:1-Sieg, 7:3-Sieg.
Boah.
Also, da haben wir richtig losgelegt. Zweite Runde. Der sagte mir gar nicht. Dunajská Streda.
Ah ja, Dunajská Streda, das war ein, erinnere mich, dunklen Provinzverein aus der Tschechoslowakei. Also heute wäre es in der Slowakei, ein slowakischer Verein.
Ja, auf jeden Fall gewinnen wir da 3:1 und 2:0. Und dann wird uns im Achtelfinale ausgerechnet Inter Mailand zugelost.
Lothar, Andi.
Ja.
Und auch Klinsi, glaube ich, ne?
Nee, der Klinsmann wechselt erst in der nächsten Saison. Aber Giovanni Trapattoni ist Trainer. Und dieses Duell elektrisiert jetzt die Massen.
Ja, aber mit unserer Mannschaft, war ja nicht viel zu gewinnen, würde ich jetzt mal vermuten.
Ja, auf jeden Fall haben wir ein volles Haus, 70.000 Zuschauer, die zum Heimspiel kommen.
Ja.
Die müssen dann schon zittern, nicht nur wegen den niedrigen Temperaturen. Das Gras ist sogar von der Schneedecke bedeckt, trotz Rasenheizung.
Das war noch Winter.
Da mussten noch 200 Helfer schippen. Dann passiert aber so gut wie nichts in der ersten Stunde des Spiels. Und dann kommt schon die Ernüchterung. Aldo Serena und Nicola Berti schlagen eiskalt zu und wir verlieren 2:0.
Da war ja alles gegessen schon.
Ja, das haben alle geschrieben. Aber die Bayern wollten natürlich nicht aufgeben. Mussten natürlich alles versuchen.
Ja, mehr dann mir.
Und gehen in das Rückspiel mit der vollen Offensive von Roland Wohlfahrt, Jürgen Wegmann und Johnny Ekström.
Meine Güte, drei Spitzen sozusagen.
Ja, und legen richtig gut los. Aber das italienische Bollwerk, das verhindert frühe Tore. Aber in der 33. Minute gibt es eine Flanke von Reuter und der kleine Olaf Thon kommt zum Kopfball. Walter Zenger wehrt noch ab und Roland Wohlfahrt staubt ab. Dann kommt noch ein zweites Tor noch vor der Halbzeit durch Klaus Augenthaler, ein Kopfball. Wir führen 2:0, es ist ausgeglichen. Und dann schaffen wir sogar noch das 3:0 durch Jürgen, die Kobra Wegmann.
Ernsthaft?
Ja.
Das ist der Hammer.
Inter ist völlig gelähmt. Das Wunder ist zum Greifen nah, aber wer kommt schon wieder? Aldo Serena. 1:3 und alles ist wieder offen, aber wir haben ja jetzt ein Auswärtstor mehr.
Genau.
Nach der Pause drückt dann Inter Mailand aber so richtig. Raimund Aumann wächst da quasi über sich hinaus, ist der Turm in der Schlacht. Denn der Pfaff war ja weg, der war ja jetzt Stammtorwart. Und Bayern schafft es. Sie retten das über das Ziel und wir gewinnen durch das Auswärtstor.
Nein.
Ja.
Habe ich überhaupt nicht in Erinnerung. Wie geil ist das denn, mit dieser mittelmäßigen Truppe Inter Mailand rauszuwerfen? Mit Loda.
Ja, die hatten ja eigentlich die Top-Mannschaft. Also das war ein richtiger Erfolg. Und dann dachten wir ja, Viertelfinale kriegen wir zugelost. Heart of Midlothian.
Edinburgh, Schottland. Eigentlich jetzt nicht so die krasse Truppe.
Aber das wird schon nicht so gut. Wir gewinnen einmal 1:0 und 2:0, aber sehr mühselig.
Aber wir kommen weiter, immerhin.
Ja, und wir landen also jetzt im Halbfinale und treffen da auf einen noch größeren Star. Wir treffen auf den SSC Neapel und Maradona.
Ah, Diego.
Ja, wir spielen dann erst einmal auswärts vor 85.000 enthusiastischen Tifosis. Und wir spielen auch da richtig gut. Hansi Flick, der wird zum Manndecker für Maradona, der hat ihn gut im Griff.
Überraschend.
Doch am Ende Careca und Andrea Carnevale. Die schießen dann die entscheidenden Tore, 2:0.
Hätte man vorher auch wahrscheinlich so getippt, dass Napoli mindestens 2 Tore schießt.
Dasselbe Ergebnis jetzt wie bei Inter Mailand.
Da kam Hoffnung auf.
Ja, es muss ein zweites Wunder her. 73.500 Zuschauer im Olympiastadion hoffen jetzt, dass es jetzt genauso wie im letzten Spiel so ein Aufbäumen gibt. Als Neapel sich dann im Rückspiel aufwärmt, gibt es erst so ein riesen Five-Konzert. Aber dann kommt der Maradona auf den Platz. Der macht dann so echt coole Tricks Und auf einmal ist es ganz ruhig im Stadion. Leiser Applaus sogar.
Ja, eine gewisse Ehrfurcht. Ne? Der konnte ja auch was.
Und leider ist der Maradona auch richtig gut drauf an dem Tag. Und der Maradona, der bereitet dann in der 62. Minute das Führungstor von Careca vor. Und Roland Wohfer gleicht nochmal aus. Dann kommt aber schon wieder der Careca. Der hat da wieder zwei Tore geschossen. Und Stefan Reuter kann dann quasi nur noch das 2-2 machen. Es wird also nichts mit der Aufholjagd. Und wir scheiden aus.
Trotzdem finde ich das jetzt eigentlich ganz ehrenvoll,
ja,
dass wir das 2-2 geholt haben. Und dieser Careca, es war halt ein cooler Brasilianer auch. Ne? Die hatten schon eine sehr, sehr gute Truppe da bei Napoli.
Ja.
Cannavale, Maradona, Careca, um nur drei zu nennen. Kann man schon mal verlieren, kann man schon mal ausscheiden.
Also das ist jetzt auch nicht so ein bitteres Ausscheiden wie jetzt gegen Porto oder so. Das,
nee.
Sondern es wird eher sogar positiv gesagt, wie gut wir uns da verkauft haben.
Ja, genau. Ist gut fürs Image eigentlich, auch wenn man verliert.
Ja, also Meistertitel in dieser Saison, Pokal schlecht, UEFA Cup ziemlich erfolgreich. Jetzt kommen wir in die nächste Saison, 89-90. Vor der Saison kommt es jetzt schon wieder zu einem Umbruch. Schon wieder verlassen 7 Spieler Bayern.
7?
Ja, und 7 kommen wieder dazu.
Heftige, also eigentlich ungesunde Fluktuation, würde ich jetzt im Rückblick sagen.
Vor allem, weil wir ja in den Jahren davor, jetzt in den 80er, eigentlich immer so einen stabilen Kern hatten.
Was ich auch gut fand damals.
Ja, und hier verlässt jetzt halt schon Johnny Ekström wieder Bayern nach Cannes. Jürgen Wegmann geht nach Dortmund. Norbert Nachtweif geht dann mit nach Cannes.
Das hat mich geärgert. Also für den war das aber so eine ausklingen lassende Karriere.
Ja, auch nochmal Geld verdienen.
Ja, hab ich ihm gegönnt.
Lars Lunde wechselt zum FC Zug.
Schweiz zurück.
Ja. Armin Eck zum HSV. Und dieser Erland Jonsen zum FC Chelsea. Man sah irgendwas in dem.
Ja, offensichtlich. Okay.
Der spielt da lange als Innenverteidiger bei Chelsea, auch ziemlich erfolgreich. Ja, jetzt mussten also schon wieder eine Menge neue Spieler her. Und da beginnt jetzt auch so die typischen Bayern-Transfers.
Die typischen Bayern-Transfers.
Also wie so die Anti-Bayern-Leute das immer so sagen, wir kaufen also in der eigenen Liga die guten Spieler weg.
Ja, das hört man schon häufig, ja.
Und das beginnt halt mit Jürgen Kohler beim ersten FC Köln.
Es war ein gestandener, guter Abwehrspieler, hat mich gefreut, ja.
War auf jeden Fall eine echte Verstärkung.
Ja.
Und die nette Zugabe ist ja, es schwächt den ersten FC Köln.
Es war so.
Und jetzt kommen meine Lieblingsverpflichtungen. Wir brauchen ja internationale Stars für den Sturm. Und wir verpflichten Alan McInerney von Aston Villa und Radmilo Mihajlovic von Dinamo Zagreb.
Oder wie die Münchner Lokalpresse TZ und AZ sie auch tauften.
Mick und Mac.
Genau. Super.
Das Top-Sturm-Duo.
McInerney sah auch so richtig aus wie so ein Kracher. Also
ja.
Muskulös, breitschultrig. Und dieser Mihajlovic, da konnte man sich so ein bisschen denken, naja, der hat bestimmt ein ganz feines Füßchen und legt dem Alan McInerney die Bälle immer schön auf und die werden schön Erfolg haben.
Der Spielmacher aus Jugoslawien. Also man sprach vom Top-Sturm-Duo, obwohl keiner diese beiden überhaupt kannte.
Ja, die deutsche Presse wieder mal.
Ja, Uli Hoeneß aber eigentlich auch nicht. Man hat den McInerney eher gekauft, eben weil der so gute physische Werte hatte. Und man muss auch sagen, die so Topspieler, die konnte sich Bayern auch zu dem Zeitpunkt halt immer noch nicht leisten. Es ging eigentlich super los. Erster Spieltag gegen Nürnberg. McInerney schießt 2 Tore und Mihajlovic 1 Tor. Wir gewinnen 3-2.
Das habe ich sehe ich noch genau vor mir. Da war ich total begeistert. Ja. Und dachte, ja, jetzt aber.
Ja, und die wurden dann auch ins Sportstudio eingeladen. Das neue dynamische Duo.
Ja, alle freuten sich.
Ja, die Freude währte allerdings nicht lange. Denn so richtig erfolgreich waren die nicht. Vor allem waren die auch immer viel verletzt.
Ich war schon sehr schnell enttäuscht dann. Aber gut, man war das ja fast schon gewohnt, dass die aus dem Ausland verpflichteten sogenannten Stars dann eben doch nicht so wirklich starmäßig spielt.
Das einzig Gute war bei Mihajlovic, den haben wir später dann für 3 Millionen noch an Schalke verkauft.
Das war eine richtig gute Summe. Da hat er ja auch nicht viel zerrissen, aber es war eben finanziell wenigstens okay.
Aber wir haben auch noch einen guten Spieler verpflichtet. Thomas Strunz vom MSV Duisburg.
Ja, ein sehr guter Mann. Mal abgesehen von dem Trapattoni-Spruch später, der hat sich schon richtig gut in die Mannschaft über Jahre eingefügt.
Manni Schwabel kehrte zurück aus Nürnberg, mal wieder.
Da war ich nicht so begeistert, ehrlich gesagt.
Und wir verpflichten Manni Bender aus Unterhaching.
Ja, das war ein ganz guter Ergänzungsspieler, ne, oder?
Ja, aber der hatte Manni diese spindeldürren Beine, also das sah alles so ein bisschen ungelenk aus.
Stimmt leider. Aber das war Ergänzungsspieler, würde ich sagen. Der macht auch schon mal so Fernschusstore.
Genau, der hat einen Hammerschuss. Ja, und Sven Scheuer kommt aus der eigenen Jugend. und noch ein Thomas Kastenmeier vom TSV Milbertshofen.
Ja, ich erinnere mich an die beiden. Der Kader wurde eben voll gemacht.
Ja, bei Sven Scheuer erinnere ich mich nur an die Pizzeria-Affäre.
Mit Mario Basler zusammen?
Ja, genau.
Die waren doch in der Reha zusammen saufen.
Ja, genau.
Waren die das nicht?
Ja, das war das.
Das Claim to Fame, ja.
Also Bayern ging trotz dieses Umbruchs als großer Favorit in die Saison. Allerdings am Anfang der Saison durch diesen Umbruch natürlich ging es nicht so gut los. Die kommen halt schwer aus den Startlöchern. Und von den ersten 6 Partien kann Bayern nur 3 gewinnen.
Ja, eigentlich ein Fehlstart.
Ja, allerdings ist auch bei der Konkurrenz alles nicht so gut. Also da gibt es jetzt keinen, der sich so total absetzt. Über Wochen gibt es dann halt immer so einen Führungswechsel. Köln ist dabei, Leverkusen, Frankfurt. Also im Grunde ist so keiner richtig gut. Und vor allem ist es so, die Saison muss ziemlich schnell zu Ende geführt werden, weil ja dann die WM 1990 in Italien ist im Folgejahr. Und deshalb beginnt dann schon die zweite Saisonhälfte am 18. November. Also das Ganze wird so richtig durchgepeitscht.
Ja, die wollten recht früh fertig werden, damit noch ein Trainingslager vor der Weltmeisterschaft stattfinden kann.
Also zu dem Zeitpunkt sind dann punktgleich der Bayern, Leverkusen und Köln nur durch die Tordifferenz getrennt. Und dann kommt schon Frankfurt mit einem Punkt dahinter und noch Stuttgart ist auch noch ziemlich nah dran. Also im Grunde haben da viele Meisterchancen.
Eine breite Spitze.
Bayern verliert dann auch noch 0-4 gegen Nürnberg, eine Blamage, stürzt auf Rang 3. Aber im Grunde war das so der Schuss vor dem Bug und die Bayern wachen dann auf und gewinnen dann ein Spiel nach dem anderen. Und sie verlieren dann in dieser Saison kein Spiel mehr.
Habe ich überhaupt keine Erinnerung dran tatsächlich.
10 Siege, 6 Unentschieden, 30-8 Tore. Und der Vorsprung wächst dann doch ziemlich schnell an. Wir gewinnen dann nochmal satt 3-0 gegen den HSV und gewinnen dann auch noch 1-0 gegen den Verfolger Frankfurt. Also wir klettern peu à peu. Nach dem 30. Spieltag haben wir schon 5 Punkte Vorsprung.
4 Restspielen, das sah gut aus.
Und deshalb werden wir dann ganz klar Meister. Der erste FC Köln wird Vizemeister, also auch mal eine gute Saison für den Christoph Daum.
Obwohl er natürlich gerne Meister geworden wäre, logisch.
Also das ist halt so ein Meistertitel, wo wir schon sehr früh Meister werden und da ist schon so ein bisschen die Luft raus. Die Euphorie hat sich schon so ein bisschen gelegt am letzten Spieltag. Deshalb wird das letzte Spiel gegen Borussia Dortmund in den Abend verlegt und es findet dann auch noch ein Rockkonzert mit Umberto Tozzi, also quasi so auf Vorbereitung auf die WM statt. Und Klaus Augenthaler wird geehrt, weil er dann nach dieser Saison der Spieler mit den meisten deutschen Meisterschaften ist.
Damals.
Damals. Natürlich heute gar nicht mehr, aber das war damals noch.
Zu der Zeit.
War damals eine große Aktion. Also das war auch etwas, wofür dann eine Auszeichnung gab. Vor allem war die Saison auch von der Defensive her top. Nur 19 Gegentore. Das war zu der Zeit auch Rekord. Auch im Pokal war der Klaus Augenthaler an einem Spektakel beteiligt. Beim ersten Spiel schießt er ein Tor aus 49,8 Metern. Das ist ja auch sehr bekannt, wo er da quasi von der Mittellinie aus.
Ja, stimmt. Habe ich ewig nicht dran gedacht. Ja,
bei Eintracht Frankfurt. Der Uli Stein steht so weit vor dem Tor und er erwischt
ihn. Das wird ihn geärgert haben.
Ja, das hat ihn bestimmt sehr geärgert. Und dieser Treffer wird dann rauf und runter gespielt und wird dann auch zum Tor des Jahres und Tor des Jahrzehnts gewählt. Ja, in der zweiten Runde gewinnt Bayern dann gegen Waldhof Mannheim 2-0. Aber wie in diesen Jahren halt üblich, wir scheiden dann schon wieder aus in der dritten Runde. 0-3 gegen Stuttgart. Und das war am 9. November 1989, am Tag, als die Berliner Mauer fiel.
Nee, ernsthaft?
Mhm.
Gibt's ja nicht. Null Erinnerungen dran. Würde ich auch gar nicht miteinander verknüpft, dass da ein Spiel gewesen wäre.
Tja, aus dem Pokal mal wieder raus, bleibt ja noch der Europapokal der Landesmeister. Und hier liegen so eigentlich so die meisten Emotionen drin, weil viele aus dem Verein, gerade die Älteren, die wollten es jetzt ja nochmal wissen im Landesmeisterpokal nach der Niederlage gegen Porto.
Und Aston Villa davor nicht zu vergessen.
Ja, auch. Ja, dann gewinnen wir erstmal gegen Glasgow Rangers. 3-1 und 0-0 kommen da weiter. Dann gegen Nentori Tirana.
Albanien.
Ja. 3-1 und 3-0 gewinnen wir da.
Aber gegen Glasgow Rangers, muss ich aber sagen, finde ich aber schon stark, weil wir ja oft auf der britischen Insel Probleme hatten. Das muss man auch erstmal schaffen.
Ja.
Auch wenn es die erste Runde war.
Ja, und dann treffen wir auch noch auf PSV Eindhoven. Die waren ja auch stark.
Ja, immer Top 3 in Holland, ne, mit Ajax und Feyenoord. Und sind wir weitergekommen?
Sind wir weitergekommen, 2-1-Sieg und 1-0. Aber dann treffen wir auf den AC Mailand.
Wieder Mailand, diesmal die Roten.
Ja, und die waren zu der Zeit eigentlich die stärkeren Mailänder.
Das holländische AC Mailand noch, oder?
Genau. Das ist vielleicht die beste Mannschaft Europas zu der Zeit. Ruud Gullit, Marco van Basten, Frank Rijkaard, Franco Baresi, Paolo Maldini, Alessandro Costa Curta.
Ja, Hammer.
Wahnsinnsmannschaft. Aber Bayern verkauft sich richtig gut. Wir verlieren nur durch einen Elfmeter das Hinspiel 1:0. Und im Rückspiel gleicht dann Thomas Strunz recht früh aus. Jedenfalls nach Toren.
Kommt wieder Hoffnung auf.
Ja, vor allem kommt es zur Verlängerung.
Das ist schon ein Erfolg. Also das muss ich wirklich sagen, auch in der Rückschau, das war echt ein Erfolg.
Und für dieses Spiel hätte Bayern 300.000 Tickets verkaufen können.
Ja, das glaube ich.
Und das wird dann halt ein richtiger Krimi. Und in der Verlängerung gleicht dann Milan erstmal aus in diesem Spiel. Führt jetzt quasi mit 2-1 Toren.
Ja.
Und dann kommt der Auftritt von Alan McKinnelly in der 108. Minute.
Endlich.
Ja, er macht das 2:1.
Also doch noch ein guter Einkauf.
Aber wir sind ja immer noch in der Zeit, wo Auswärtstore mehr zählen.
Ah ja, stimmt.
Es reicht nicht. Das 2-1 kommt, ist zu wenig. Wir scheiden aus nur durch dieses Auswärtstor.
Und übel, ne?
Aber die Zuschauer waren begeistert. Mit stehenden Ovationen werden die Mannschaften verabschiedet.
Also ist auf jeden Fall ist Bayern da über sich hinausgewachsen. Also sie hatten ja eigentlich ja gar keine Chance gegen AC Milan. Arrigo Sacchi, dieser Taktiker, dieser Top-Trainer war doch damals auch.
Ja, damit die Saison auch wieder gut gespielt, aber natürlich wieder kein internationaler Titel, wie das ja in diesen 80er Jahren ja der Fall war.
Ja, es war schon irgendwie traurig. Wir hatten ja zwei Finals, beide echt unglücklich mit einem Torunterschied verloren. Ne? Und irgendwas, man merkt, es fehlte.
Ja, aber trotzdem, insgesamt waren das zwei gute Jahre. Mit dem ersten Jahr war ja nicht so gut unter dem Jupp Heynckes. Und im Grunde kommt ja jetzt noch das große Ereignis 1990, die WM, wo wir Weltmeister werden.
Ja, und wir waren in Italien, Urlaub.
Genau, wir haben das gesehen, jedenfalls noch das Spiel gegen Holland.
Ja.
Und 6 Bayern-Spieler waren dabei. Klaus Augenthaler, Jürgen Kohler, Hansi Flügler, Stefan Reuter, Olaf Thon und Raimund Aumann. Und dazu quasi noch Lothar Matthäus und Andi Brehme so als Ex-Bayern.
Richtig.
Ein Riesenblock. Und das war ja eines der Erfolgsgeheimnisse. Wobei man sagen muss, 90 hatten wir ja fast nur Stars dabei.
Ja, es war schon eine tolle Truppe. Und das erste Spiel gegen Jugoslawien und das Matthäus-Tor bleibt mir natürlich immer in Erinnerung. Dieser Lauf und dieser satte Schuss dann.
Ja.
Fing dann gut an.
Und dann nachher Andi Brehme, der Elfmeter. Ja, aber das machen wir in einer eigenen Folge nochmal.
Ja, da passiert ja wirklich richtig viel.
Da passiert viel vorher dabei und am Ende. Also insgesamt waren das 3 gute Jahre für Bayern, sehr unterhaltsam. Vor allem für uns natürlich diese Rivalität mit dem ersten FC Köln.
Das war unglaublich unterhaltsam. Also Jupp Heynckes hat mir da auch damals schon wahnsinnig leid getan. Der Daum und Hoeneß, die waren halt die Lautsprecher und haben sich da das Trash-Talking zur Perfektion erhoben. Aber wer es irgendwie kann, sollte es echt bei YouTube sich mal angucken. Es ist einfach in ganz anderer Zeit. Das hat echt Entertainment-Charakter.
Auf jeden Fall. Gut, dann werden wir uns dann vielleicht nach einer längeren Pause dann demnächst mal mit den 90er Jahren beschäftigen. Da geht es ja immer erstmal ein bisschen bergab für Bayern.
Ja, ich erinnere mich nicht so gerne. Aber auch das wollen wir ja darstellen.
Das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Website hinterlassen oder über Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge machen.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Webseite angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.